Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, oder?
Ja.
Du warst unterwegs, du hast Urlaub gehabt und bist mit dem Fahrrad in Europa unterwegs gewesen. Interrail und Fahrrad, das hast du kombiniert. Und da hast du ja so einige Sachen erlebt. Willst du mal ein bisschen was erzählen, was dir bis jetzt noch hängen geblieben ist, was so eindrücklich ist oder was du jetzt dem Hörer, der Hörerin hier erzählen möchtest von deinen Erlebnissen auf Interrail?
Ja, das war im Grunde genommen schon irgendwie so viel, dass man gar nicht genau weiß, wo man anfangen soll. Und jetzt ist es doch schon ein paar Wochen her und man hatte nochmal Zeit, alles so ein bisschen zu reflektieren. Ich habe ja auch während meines Urlaubs ein paar Videos gemacht, was mir dann im Nachhinein auch nochmal dabei geholfen hat, das alles so ein bisschen zu verarbeiten, oder einem ist dann im Nachhinein nochmal aufgefallen, was so Kleinigkeiten schon alleine ausgemacht haben, die einem beim Fahren schon als selbstverständlich vorgekommen sind. Also ich denke da jetzt als erstes dran, ich war ja in insgesamt 4 Städten für eine etwas längere Zeit. Und das war Amsterdam, Paris, Barcelona und Valencia. Und alle Städte hatten gemeinsam, dass innerorts Tempo 30 war. Und das war nach so wenigen Stunden schon, man hat sich da so dran gewöhnt, dass man sich so sicher gefühlt hat. Man hatte irgendwie kaum eine brenzliche Situation während der ganzen Fahrt, dass als ich zurück war und ausgestiegen bin aus dem Bahnhof, schon mich so erschrocken habe, dass ich halb umgefahren wurde. Also das ist so das, was mir auf alle Fälle am meisten hängen geblieben ist, dass dieses Tempo 30 in allen anderen Städten, wo ich war, so normal ist und jeder das auch wirklich berücksichtigt.
Ja, ich glaube, das ist das Erlebnis. Wenn man zurückkommt, dann stellt man erst fest, dass die Normalität hier gar nicht normal ist.
Ja, genau.
Weil man irgendwie was anderes erlebt hat, ne?
Ja, und da ging es halt bei ganz vielen Sachen so. Wenn ich überlege, dass alle 4 Städte auch zumindest so einigermaßen gemeinsam hatten, dass die Radwege überall so einen roten Faden hatten. Also du hast eine Straße oder eine Stadt gesehen und wusstest sofort, okay, da ist der Radweg und der sieht auch überall gleich aus. Und während du hier irgendwo in einer fremden Stadt aus dem Bahnhof steigst und du sofort erstmal denkst, okay, jetzt muss ich mir erstmal Klarheit verschaffen. Wo darf ich mit dem Rad eigentlich hin? Wo ist nur ein Fußweg? Wo darf ich mit meinem Fahrrad langfahren? Oder muss ich jetzt erstmal schieben und gucken und klarkommen? Und das war in den anderen Städten halt überhaupt nicht so. Da wusstest du sofort, okay, da ist ein roter Weg, da gehöre ich als Radfahrerin hin. Und der sieht auch überall in der ganzen Stadt gleich aus.
Also das intuitive Benutzen von Radwegen ist in den Städten dann viel leichter. Ich kenne das auch, wenn man jetzt irgendwo in einer fremden Stadt in Deutschland ist, dann sind das, als wenn das eigene Regeln sind. Also klar, die Radfahrenden vor Ort, die wissen Bescheid. Und man selber muss so ein bisschen gucken, ist das jetzt ein Radweg oder ist das keiner? Soll ich hier auf der Straße fahren oder wo gehöre ich hier eigentlich hin? Und das, sagst du, ist in diesen europäischen Metropolen anders gewesen.
Ja, genau. Und was mir nochmal positiv aufgefallen ist, also es gab gerade so in den Innenstädten haben die jetzt, ich denke mal auch durch Corona, relativ viel diese Pop-Up-Bike-Lanes gemacht, aber halt auch als Protected-Bike-Lanes. Also die haben in den Städten, wo es möglich war, haben die Poller aufgebaut, einfach als Schutz für die Radfahrenden. Und da, wo es nicht möglich war, da haben sie das irgendwie so umstrukturiert, dass entweder die Fahrradparkplätze zwischen der Autofahrbahn und dem Radweg ist, dass die Fahrradständer quasi diese natürliche Barriere dargestellt haben, oder parkende Autos in die Mitte gezogen wurden und weg vom Fahrbahnrand. Und dadurch entstand schon irgendwie so eine natürliche Mauer, sag ich jetzt einfach mal, die mich als Radfahrenden auf dem Weg so ein bisschen vor dem Autoverkehr und vor den parkenden Autos auf Radwegen geschützt hat.
Jetzt müssen wir vielleicht erklären, also vielleicht müssen wir ein bisschen mehr erklären. Ja. Wir sind schon wieder in unserer Nerdsprache unterwegs. Also du meinst die Dooring Zone und die, also ich meine, wenn man sich das jetzt vorstellt, geht ja von parkenden Autos in der Regel erstmal gar keine Gefahr aus, weil die sich ja nicht bewegen. Aber du meinst das Öffnen der Türen und sowas, ne?
Genau.
Also genau, das ist das, was man als Dooring-Unfall bezeichnet. Und die Dooring Zone ist die, in die die Türen öffnen und eben Radfahrer dann plötzlich vom Rad holen können. Vielleicht nochmal Bike Lanes und Protected Bike Lanes, weil du das jetzt gerade eben mal so beiläufig erwähnt hast. Also vielleicht können wir es nochmal ganz kurz erklären. Also
ja, also eine Bike Lane ist im Grunde genommen ein Fahrradstreifen oder ein Fahrradpiktogramm, was auf die Fahrbahn gemalt ist. Manchmal auch mit einem Streifen, manchmal ist es nur das Piktogramm. Und Protected Bike Lane ist eben geschützter Radweg auf der Straße. Das heißt, da ist ein Kantstein oder ein Poller, der halt eben den Radweg klar von der Fahrbahn trennt. Also
physisch auch nochmal abtrennt, genau. Ne? Genau. Und dann hattest du noch Pop-Up Bike Lane.
Genau, Pop-Up Bike Lane ist im Grunde genommen das, was wir auch irgendwie aus Hamburg, Berlin kennen, aus den Großstädten in Deutschland, die während der Corona-Zeit zum Beispiel vierspurige Straßen in Großstädten zweispurig gemacht haben, wo eine Spur pro Fahrbahnseite komplett für Fahrradfahrende freigegeben wurde.
Und Pop-Up beschreibt eigentlich, dass es über Nacht passiert, ohne großen Aufwand, einfach mal in Eimer Farbe und dann wird das dahin gemalt und abgesperrt, ein paar Schilder und dann ist fertig. Und
genau.
Das muss auch nicht für die Ewigkeit sein, das ist auch ein bisschen so Testballon. Ne?
Ja, genau.
Sowas könnten wir zum Beispiel am Strichweg in Cuxhaven auch ganz gut mal machen. Einfach
aus,
mal
aus vier
machen.
Fahrspuren eine machen.
Nee, aber einfach mal über Nacht mit Fahrwerk und dann fertig und ausprobieren, mal eine Saison ausprobieren oder ein Jahr lang ausprobieren, wie es dann funktioniert. Und vielleicht hätten wir ja dann endlich Erkenntnisse und müssten nicht immer um den heißen Brei reden.
Genau. Ja, und wegen dieser Doring-Zone, was du gerade ja schon erklärt hattest, wir in Deutschland kennen das ja, dass die parkenden Autos meistens in dieselbe Fahrtrichtung geparkt sind, wie die Radwege langführen. Das heißt, ich fahre immer auf der Seite der Fahrradtür. Und das war eben in diesen Städten, wo ich war, anders, weil entweder haben die entgegengesetzt der Fahrbahn geparkt, das heißt, ich bin immer an der Beifahrertür vorbeigefahren, oder sie haben, beziehungsweise ich bin immer dem Fahrer entgegengefahren, also dass er mich von vorne gesehen hat, oder ich bin eben an der Beifahrertür vorbeigefahren. Und wir wissen ja, dass der Besetzungsgrad von einem Auto 1,2 oder 1,4 ist in Deutschland. Das heißt, da sitzt häufig gar keiner, der die Tür aufmachen kann.
In der Regel sitzt keiner auf dem Beifahrersitz, genau. In Holland gibt es ja den holländischen Griff.
Der ist was?
Das ist wird tatsächlich bei der Fahrprüfung auch mitgeprüft. Der holländische Griff ist, heißt das, dass du die Fahrertür mit, also bei Linkslenkern, also dass du die Fahrertür immer mit der rechten Hand öffnen musst.
Okay, dann guckst du automatisch über die Schulter.
Ja, wenn du deine Fahrertür mit rechts öffnest, dann hast du schon diese Drehung und du kannst die Tür nicht so weit aufmachen auf einmal. Also weil dein Arm natürlich gar nicht so weit nach außen reicht. Das heißt, du öffnest ein bisschen, kannst dann auch durch den Türspalt rausgucken und machst dann erst die Tür ganz auf. Wenn du das falsch machst nach der Prüfung, nach deiner Fahrprüfung, bist du durchgefallen.
Okay, sehr gut.
Also auch das kann natürlich helfen, diesen holländischen Griff. Der ist ja in Deutschland nicht verpflichtend, aber als Autofahrer sollte man sich das vielleicht auch angewöhnen, die Tür immer, wenn man ein normales Fahrzeug hat mit Linkslenkung, mit der rechten Hand zu öffnen. Das würde auf jeden Fall einige Unfälle und vor allen Dingen schwere und gemeine Unfälle vermeiden. Was hast du denn da sonst noch erlebt? Also Holland, Spanien, was war das noch?
Frankreich,
genau.
Ich war noch ganz schön fasziniert von der Ampelschaltung für Radfahrende. Also in Holland war das jetzt gar nicht so ausschlaggebend, weil da war der Radweg fast immer komplett getrennt vom Autoverkehr. Das heißt, ich habe den Autoverkehr ganz häufig gar nicht wahrgenommen, weil da eine ganz eigene Infrastruktur abseits der Straßen war. Aber in Frankreich ist es mir dann das erste Mal aufgefallen, als ich an roten Ampeln stehen geblieben bin und alle anderen Fahrradfahrenden an mir vorbeigeschmettert sind und mich komisch angeguckt haben. Und da habe ich gedacht, was ist denn los mit denen? Warum hält sich denn hier keiner an Verkehrsregeln? Bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, dass ich als Radfahrender an einer roten Ampel gar nicht anhalten muss. Dass ich über die meisten roten Ampeln einfach rüberfahren darf und Autofahrende das zu berücksichtigen haben. Das heißt, ich habe lediglich als Radfahrende darauf zu achten, bei einer roten Ampel, dass die Fußgänger Vorrang haben und wenn die vorbei sind, dann darf ich fahren. Das heißt, ich habe immer eine grüne Welle.
Das ist ja erstaunlich. Ich habe auch mal davon gehört, dass es in Deutschland dazu eine Initiative gibt oder gab. Und wenn ich mal Leuten davon erzählt habe, haben sie mir immer einen Vogel gezeigt und gesagt, hey, rot ist rot und fertig. Also offensichtlich gibt es Menschen, die das anders machen.
Ja, und das fand ich mega. Also das funktioniert dann natürlich, weil Tempo 30 ist und die Autofahrenden auch die Reaktionszeit haben, um sowas eben zu berücksichtigen. Aber wie schnell man einfach durch eine riesengroße Stadt fahren kann, wenn man eine grüne Welle hat.
Also da kann ich ja schon mal von Fortschritten berichten, weil du sagst Tempo 30 und das ist das, was dich fasziniert hat. Und wenn du wieder hier bist, dann kannst du gar nicht verstehen, dass hier alle so schnell und mit Tempo 50 oder 70 in der Stadt unterwegs sind. Cuxhaven hat sich angemeldet bei der Städteinitiative Tempo 30. Das ist eine Städteinitiative, in der jetzt mittlerweile über 200 Städte sind. Und wir sind aufgenommen worden in diese Städteinitiative. Und die hat den Zweck zu versuchen, dass Städte ihr Tempo selber bestimmen können, also welches Tempo in der Stadt gefahren wird. Zurzeit ist es so, dass die Verwaltung, wenn sie dann mal irgendwo in einer Straße Tempo 30 machen will, dafür sich eine Begründung ausdenken, will ich jetzt nicht sagen, eine Begründung liefern muss, dafür, dass in dieser Straße jetzt Tempo 30 ist. Und das ist natürlich relativ schwierig. Also man muss das immer extra begründen. Und die Städteinitiative will darauf hinwirken, dass die Städte und die Kommunen ihre Geschwindigkeiten selber bestimmen können, weil die Kommunen natürlich am besten wissen, wie schnell irgendwo gefahren wird. Da können die Kommunen dann auch sagen, in unserer Stadt ist überall Tempo 30, auf der Stadtautobahn ist Tempo 100 und auf der Stadtbundesstraße ist Tempo 70 oder was auch immer. Das können sie jetzt im Augenblick tatsächlich nicht frei bestimmen und deswegen ist Cuxhaven der Städteinitiative beigetreten. Wurde vom Rat gefordert, ist jetzt von der Verwaltung umgesetzt worden. Wir sind dabei. Also es geht vorwärts.
Also kann ich mich dann demnächst darauf freuen, dass hier mehr Tempo 30 Zonen sind?
Ja, eventuell mehr Tempo 30 Zonen oder alles Tempo 30. Das wäre wahrscheinlich, also mit den Ausnahmen, die Straßen, die unbedingt schneller befahren werden müssen.
Also die vierspurigen.
Ja, oder vielleicht so Tangenten, damit man schnell um die Stadt rumkommt oder sonst irgendwas. Es gibt ja immer mal ein paar Wege, die man vielleicht tatsächlich, oder Straßen, die man schneller befahren kann.
Das ist auch okay. Das gab es in den Ländern, wo ich war, auch. Also da gab es auch Straßen, die mit Tempo 50 befahren wurden. Die waren aber dann halt eben so weit abgegrenzt vom Rest, dass man sie gar nicht wahrgenommen hat. Jetzt habe ich ganz viel über meinen Urlaub erzählt. Du warst aber ja kürzlich auch im Urlaub. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du eine Radreise gemacht mit Freunden und deiner Frau. Wie war das denn so für Erfahrung? Was hast du da gesammelt?
Naja, also die Radreise war schon fantastisch. Wir haben viel Spaß gehabt und auch super tolles Wetter. Ich habe allerdings keine großen Metropolen bereist wie du. Also Kiel und Lübeck. Ne, Lübeck sind wir gleich rausgefahren. Kiel. Kiel ist ja, hat ja auch viel für den Fahrradverkehr getan. Da habe ich gar nicht viel von mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe in Kiel gesehen, dass es so einen Radschnellweg gibt, aber den haben wir nur gekreuzt. Also sind wir nicht drauf gefahren, sind aber ganz gut durch die Stadt gekommen. Ich kann ein bisschen mehr so über den ländlichen Raum berichten und über Radreisen. Da kann ich vielleicht schon ein bisschen was erzählen, ja.
Dann erzähl doch mal, wie war das so im ländlichen Raum in Norddeutschland?
Ja, wir sind also, wie gesagt, von Lübeck nach Kiel und von Kiel nach Glücksburg, über Sonderburg nach Abenrahr und dann durch Dänemark gefahren. Vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf bei der Tour 66, dann kann ich wenigstens mal einen kleinen Teil der Strecke ein bisschen genauer beschreiben. Das Schöne in Schleswig-Holstein ist ja, dass wir ganz wenig an Hauptstraßen gefahren sind, sondern immer so ganz kleine Nebenstraßen gefahren sind. Wir haben stundenlang überhaupt gar keinen Autofahrer gesehen und sind einfach nur durch die Landschaft gecruist. Und wenn man sich da eine einigermaßen gute Strecke ausarbeitet, ist das natürlich auch wirklich fantastisch. Und diese stundenlange Ruhe und ohne Autoverkehr, ohne anderen Verkehr durch die Gegend zu fahren, das ist schon schön. Das ist dann auch wirklich Urlaub.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich voll bei dir.
Ja, und wir haben dann auch festgestellt, dass in Schleswig-Holstein das mit der Infrastruktur, mit den Verkehrsschildern, also den Hinweisschildern für Radfahrende, schon auch ganz gut gelöst ist. Die Hotels waren auch alle so, dass man, also wir hatten die Hotels tatsächlich diesmal vorher gebucht. Wir hatten fast überall Möglichkeiten, irgendwas mit den Fahrrädern also zu machen, die gut unterzustellen. Und wo es denn gar keine Möglichkeit gab, konnten wir die Fahrräder in den Festsaal stellen. Also wenn die Hotels nicht richtig gut vorbereitet waren, haben sie zumindest immer sehr gut improvisiert. Das war schon beeindruckend.
Ich finde das auch immer witzig. Es gibt so Hotels, die entschuldigen sich denn dafür, dass ein Radfahrender das Fahrrad mit aufs Hotelzimmer nehmen kann, weil sie keine Option haben und wissen gar nicht dabei, dass das eigentlich der Traum eines jeden Radfahrenden ist.
Das kommt drauf an, wie das Wetter an dem Tag war, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da so ein verschlammtes Rad haben möchte. Aber ja, also gerade mit meinen Sporträdern finde ich es auch immer super, wenn ich das mit aufs Zimmer nehmen kann. Wir sind jetzt allerdings, wir sind alle mit Elektrorädern gefahren, ich auch. Mhm. Und das ist eigentlich auch mal eine ganz interessante Geschichte. Ich hab da ja auch quasi ein Rad mal auf Herz und Nieren getestet. Und wir hatten das Urban ja schon in der Episode, also als Bike der Episode. Aber heute will ich, wenn wir nachher mal über ein Fahrrad reden, mal darüber reden, kann man mit so einem Fahrrad auch eine Radreise machen? Weil dafür ist es ja eigentlich gar nicht gedacht. Und ich glaube, da kann ich ein paar ganz interessante Geschichten oder Eindrücke dazu erzählen gleich mal.
Da bin ich gespannt. Also da kann man auf jeden Fall, denke ich, dranbleiben. Wo hat denn eure Tour geendet?
Jetzt nehmen wir vielleicht ein bisschen Tour 66 vorweg, aber das Ende der Tour, nachdem wir durch Dänemark gefahren sind, also Dänemark gequert haben, war dann die Insel Römm und dann mit der Fähre rüber nach Sylt. Und dann sind wir noch 2 Tage auf Syltrad gefahren.
Das muss doch wunderschön gewesen sein.
Ach ja, also da habe ich jetzt nicht so tolle Erlebnisse, wie du in deinen europäischen Metropolen hattest. Also vielleicht fange mal nicht mit dem Guten an. Also das schiebe ich gleich hinterher. Aber auf Sylt gibt es ja den absoluten Traumrad, also einen meiner Traumradwege. Das ist eine stillgelegte Bahnlinie.
Was auch sonst.
Was auch sonst, wie immer, ne? Wie immer bei mir. Also Sylt hat tatsächlich den Vorteil, dass die vom ganz im Norden, also von List bis nach Hörnum, eine ehemalige Bahn, also vor 100 Jahren gab es da eine Bahnlinie, teilweise auch noch älter. Und dieser Bahndamm ist heute noch in großen Teilen zu erkennen. Und heute ist dieser Bahndamm, bestimmt 3,50 Meter breiter, ausgebauter Radweg.
Ja, und du wolltest was Schlechtes erzählen.
Ja, also der Radweg wird wirklich viel befahren, also wirklich, wirklich viel befahren. Wir sind da irgendwie auf 1800 Radfahrende pro Stunde, die da auf diesem Radweg fahren gekommen, mit unserer Zählung. Und dann muss man sich vorstellen, dass der natürlich leider nicht überall so breit ist und nicht überall so gut und breit geteert ausgebaut ist. Dann sind auf diesem Radweg ja auch Fußgänger unterwegs. Die habe ich bei dieser Verkehrszählung noch gar nicht mit berücksichtigt. Und wenn man dann den Anspruch hätte, dass man auch mal zu zweit nebeneinander fahren möchte, weil man sich unterhalten möchte, was ja Autofahrer auch ständig tun, also wenn sie mal zu zweit fahren, sind sie zu zweit nebeneinander. Dann leuchtet das schon ein, dass das jetzt wirklich super eng wird. Also wenn du spazieren gehst, willst du auch zu zweit nebeneinander gehen, kommen sich zwei entgegen, noch zwei Radfahrer, dann ist es schon zu schmal. Also grundsätzlich könnte man sagen, für das Verkehrsaufkommen, was da stattfindet, ist dann dieser sensationell gut ausgebaute Radweg eigentlich immer noch zu schmal. Oder es müsste ein Fußweg nebenher oder sonst irgendwas. Also das ist das, wo ich gedacht habe, im Prinzip super schön. Der Radweg läuft nicht entlang einer Straße, sondern führt über den, also im Norden der Insel über den Geestrücken. Die haben dann einen relativ hohen Geestrücken und zwischen den Dünen durch. Und im Süden führt er komplett durch die Dünen. Da ist er auch teilweise aber auch an der Straße. Also das ist schon wirklich sehr, sehr schön zu fahren. Aber eben für diesen großen oder für diesen vielen Verkehr, der da aufkommt, ist das eigentlich noch immer noch nicht perfekt. Und dann gibt es ja immer mal wieder Straßen, die queren. Jetzt kann man sagen, ja klar, wenn eine Straße quert, dann muss der Radweg natürlich enden und endet dann an so Holzbarrieren, wo man rumgeleitet wird oder wo sogar dran steht, Radfahrer absteigen. Krasse Beispiele sind in Kampen auf Sylt. Da ist es dann so, dass eine 250 Meter lange Sackgasse diesen Radweg kreuzt. Und ich meine, in der 250 Meter lange Sackgasse, wie viele Autos fahren da pro Tag? Vielleicht 30 oder 100? Keine Ahnung. Für diese 100 Autofahrten werden diese 1800 Verkehrsteilnehmer pro Stunde angehalten. Also man muss dann abbremsen und dieser Sackgasse Vorfahrt gewähren und dann kann man auf der anderen Seite wieder weiter. Und da denke ich mal, also wer plant sowas? Wer denkt sich so ein Blödsinn aus? Also wieso kann man eine Radinfrastruktur machen, die unendlich viele Radfahrende aufnimmt, wo alle hin und her fahren und dann muss man eine Sackgasse Vorfahrt gewähren? Also und das ist nicht die einzige, sondern da gibt es dann einige von. Und diese Hauptroute von Lüst nach Hörnum, ich glaube es sind 33, 34 Kilometer. Die Insel insgesamt ist so 40 Kilometer lang. Also den größten Teil der Insel kannst du schon mit diesem eigentlich guten Radweg überbrücken. Aber wenn du zum Beispiel ein bisschen weiter in den Osten willst, nach Kaitum willst, oder dann fährst du ja auch noch ein bisschen in diesen Zipfel rein, der Richtung Festland geht. In dieser Ausdehnung ist die Insel so 13 Kilometer lang. Und da fährt man also wirklich wunderschön durch die Dörfer und so auf Straßen. Und da ist mir aufgefallen, da merkt man dann, dass Sylt eine absolute Autofahrerinsel ist. Also egal, wo man da fährt, man hat immer, wenn man auf der Straße fährt, schon ein schlechtes Gewissen. Also die Autofahrer, die da unterwegs sind, die beanspruchen die Straße schon komplett für sich. Ich bin selten so oft angehupt worden und angemeckert worden wie auf Sylt auf der Straße. Und tatsächlich fahren die Sylter und auch die Gäste wohl ganz viel auf den Fußwegen. Also oft sind das so kombinierte Fuß- und Radwege, also Radfahrende erlaubt. Da wissen wir ja, dass man dann eigentlich nur maximal 6 Stundenkilometer schnell Radfahren darf. Oder dass man am besten da gar nicht fährt, weil da eben so viele Fußgänger unterwegs sind. Ist ja schönes Wetter gewesen, war Sommer, da waren auch viele zu Fußgehende unterwegs. Also das passt alles überhaupt nicht. Sylt hat ein echtes Problem mit Autos. Und dann sitzen die ja drin in ihren blöden Karren. Also das sind ja dann auch ganz viele Porsches und teure SUVs und was Bentleys und Ferraris, die da rumfahren. Also das, was man auf Sylt auch tatsächlich erwartet. Und ich habe auch das Gefühl, die glauben, dass die Leute das irgendwie gut finden, wenn die mit so einem Auto fahren. Ich meine, wenn ich jemanden sehe in so einem Auto, dann denke ich nur, was für ein Idiot, auf so einer kleinen Insel mit so einem Auto zu fahren, da muss man wirklich völlig bekloppt für sein, anstatt da Fahrrad zu fahren und dann auch noch den Anspruch zu haben, den Verkehrsraum mit so einem schwachsinnigen Auto auf so einer Insel zu benutzen. Also mir geht das einfach überhaupt nicht in den Kopf rein. Und deswegen ist Sylt also wirklich eigentlich überhaupt nicht fahrradfreundlich, weil man das Gefühl hat, man ist da als Radfahrender überhaupt nicht erwünscht.
Ich meine, das merkt man ja auch schon allein an der Tatsache, dass so ein Autozug fährt und so viel Kapazität hat und du als Radreisender mit deinem Fahrrad von der Insel nicht runterkommst, weil keine Fahrradplätze im Zug frei sind.
Das stimmt. Also Fahrradplätze im Zug sind sehr begrenzt und zu einigen Uhrzeiten darf man das Fahrrad gar nicht mitnehmen. Aber Autoreisezüge fahren ständig hin und her. Völlig irre. Also wirklich völlig irre.
Und auf einer Insel, die, wie du ja schon sagst, nicht wirklich groß ist. Ne?
Also die nicht wirklich groß ist. Man kann zwar auf der Insel schon so eine 66-Kilometer-Tour zusammenstellen, würde ich sagen. Also 66-Kilometer-Rundtour kann man ganz locker machen, wenn man also, so wie gerade beschrieben, Morsum und List und Hörnum alles abfährt. Aber ich möchte tatsächlich keine 66-Kilometer-Tour auf der Insel empfehlen, weil es einfach unangenehm ist auf dieser Insel. Es sei denn, man ist jetzt auf diesem Radweg und ist so ein bisschen langmütig und ärgert sich nicht so wie ich über so eine dämlichen Radwegentscheidung. Dann ist das auf diesen Teilabschnitten natürlich schon wirklich schön, weil landschaftlich und vom Gucken her, von den Häusern, die da stehen und den Gärten und wie liebevoll das alles gemacht ist und wie wirklich fantastisch die Landschaft ist, hat die Insel unheimlich viel zu bieten. Also da einen ganzen Tag Radfahren, man hat unendlich viele Eindrücke. Man hat das Wattenmeer, dann auf der anderen Seite die Nordsee. Man hat hohe Dünen, man hat Geestkliffe, also mehrere. Also wirklich ganz viele Landschaftsformen und ganz, ganz toll, wirklich ganz fantastisch, aber eben fahrradunfreundlich.
Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, Sylt hat ein Autoproblem. Das Autoproblem haben wir aber ja deutschlandweit irgendwie. Und ich habe das Gefühl, die Politiker wie in Paris, die bekommen es hin. Warum wir in Deutschland nicht?
Ja, also die Politikerinnen vor allen Dingen in Paris, die kriegen es offensichtlich hin. Die Bürgermeisterin hat's ja, hatte ja auf jeden Fall irgendwie einen Umschwung eingeleitet. Das ist schon wirklich aller Ehren wert und auch toll, das zu beobachten. Volker Wissing, derjenige, der in Deutschland auch für den Verkehr zuständig ist, hat jetzt ja auch ein Programm bis 2030 vorgelegt.
Ja.
Also der Verkehrssektor muss ja bis 2030 275 Megatonnen CO2 einsparen. Und Volker Wissing hat jetzt endlich ein Programm bis 2030 vorgelegt, wie sein Plan ist, CO2 einzusparen bis 2030.
Okay, wie hat er das vor?
Das habe ich gar nicht so genau gelesen, weil es nicht so viel drinsteht in diesem Plan. Also das, was er erreicht mit dem Plan bis 2030, sind 13,66 Megatonnen.
Das ist ja nicht das, was er soll.
Nee, das ist nicht das, was er soll. Das ist noch nicht mal annähernd das, was er soll. Das ist noch nicht mal irgendwie noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Ich stelle mir immer vor, irgendwie, du musst 275 erreichen und gibst einen Plan ab, wie du 13,6 erreichst, dann wird doch jeder sagen, dann mach normal, oder?
Ja.
Oder mach besser oder denk dir mal was Richtiges aus. Also tatsächlich hat er einen Plan bis 2030 vorgelegt, in dem er detailliert aufführt und auch relativ aufwendig wohl, wo er überall einsparen will und was er alles machen will, damit er diese 275 Megatonnen Einsparung erreicht und erreicht aber mit seinem ganzen Plan nur 13,66 Megatonnen Einsparung. Und wo er natürlich nicht beigeht, ist Dienstwagenprivileg oder Tempolimit oder solche Sachen. Und wenn man gerade mal das Tempolimit betrachtet, da kann man ja die eine oder die andere Meinung zu haben zum Tempolimit auf Autobahnen. Aber würde er Tempolimit 120 auf der Autobahn einführen, also das kann man ja quasi von heute auf morgen, dann würde er schon nur mit dieser Maßnahme mehr als 13,66 Megatonnen CO2 bis 2030 einsparen.
Und auch da ist es schon wieder unsinnig, dass Deutschland das einzige Land ist, das überhaupt noch mehr als 120 fahren
darf. Genau, aber selbst bei Tempo 130 würde er noch 12 Megatonnen CO2 einsparen. Also wir müssen ja gar nicht 120, wir können ja 130 machen. Also wenn selbst Tempo 130 so viel Einsparung an CO2 bringt, dann dann muss man vielleicht das Denkverbot Tempolimit mal kippen. Also wenigstens muss man darüber reden und nicht das als die einzige Freiheit, die wir Deutschen noch haben, hinstellen.
Ja, auch 9-Euro-Ticket. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, Schwung in die Sache zu bringen.
Ja, 9-Euro-Ticket ist sehr, sehr gut, dass du das ansprichst. Würde man das 9-Euro-Ticket oder ein sehr günstiges Pauschalticket, was sehr günstig und sehr einfach ist vor allen Dingen, bis 2030 verlängern, auch das wäre ja eine Möglichkeit, was die FDP auf gar keinen Fall will. Und Volker Wissing ist von der FDP, dann würde man weitere 57 Megatonnen einsparen. Aber das ist in seinem Papier auch nicht drin.
Naja, also beides
zusammen wären ja quasi jetzt schon 70 Megatonnen. Ja. Zwei Maßnahmen, die, also Tempo 130 und 19-Euro Ticket oder sowas, würden irgendwie 70 Megatonnen einsparen. Ich glaube, das reicht nicht. Also für 270 reichen 70 immer noch nicht. Aber wenn ich mit zwei so einfachen Maßnahmen 70 Megatonnen einsparen kann, dann würde ich die doch schon mal machen und mich nicht mit 13,66 Tonnen der Lächerlichkeit preisgeben, oder?
Nee, aber er hat doch jetzt Christian Lindner überzeugt, wenn ich das richtig gelesen habe, dass es ein Anschlussangebot geben soll, oder nicht?
Christian Lindner hat zu dem ganzen Themenkomplex gesagt, er fühlt sich irgendwie an die 275 Megatonnen nicht gebunden.
Okay, naja, gut.
Naja, das ist eben so FDP und Klima, aber ich weiß
also,
gar nicht.
Also, wenn ich da jetzt wieder dran denke, Spanien führt einfach die Übergewinnsteuer ein und sagt, wir machen ÖPNV kostenlos.
Ja, die setzen ihre, das Wort Übergewinnsteuer ist ja bei uns in Deutschland verbannt worden oder ersetzt worden durch Zufallsgewinne. Ja, das setzen die tatsächlich für den öffentlichen Nahverkehr ein und der ist dann kostenlos. Ich finde es sensationell, das ist eine gute Möglichkeit. Sollten wir in Deutschland auch machen. Und dann kommen ja immer wieder die Nörgler und sagen, ja, ich lebe aber auf dem Land, ich habe gar keinen öffentlichen Nahverkehr. Das mag schon sein, trotzdem sind die meisten Menschen, können den nutzen. Also wir, du, ich, wir wohnen ja auch im ländlichen Bereich und wir nutzen den öffentlichen Nahverkehr schon relativ stark, würde ich sagen.
Ja, und das ist ja meiner Meinung nach auch keine Ausrede zu sagen, ich wohne im ländlichen Raum, ich kann das ja nicht nutzen, weil diese ganzen Subventionen fürs Auto kann auch nicht jeder nutzen.
Sogar die wenigsten.
Die wenigsten.
Ja, die wenigsten nutzen das. Hast du recht, das ist tatsächlich überhaupt gar kein Argument, da bin ich bei dir. Und da ist ja auch ein bisschen die Bequemlichkeit. Also selbst wenn ich jetzt im ländlichen Raum hier irgendwo wohne, wir kennen uns da aus, wir haben schlechten ÖPNV und auch noch ländlichen Raum, also sehr schlechten ÖPNV und ländlichen Raum. Wenn wir nicht negativ davon betroffen sind, dann weiß ich es auch nicht. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich ja auch mein Auto und den Zug, wenn denn 9 oder 19 Euro oder was weiß ich, Ticket vorhanden ist, kann ich das ja auch kombinieren. Ich kann ja die 5 Kilometer bis zum nächsten Bahnhof mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahren. Dann kann ich ja die Bahn oder sonst irgendwas nutzen. Also immer dieses, bei mir vorm Haus fährt kein Bus oder keine Bahn, das stimmt, aber es sagt ja auch keiner, dass das Auto auf null muss. Aber du könntest ja die Wege deutlich reduzieren. Du musst ja vielleicht nicht 80 Kilometer pendeln, sondern pendelst dann nur noch 10 oder sowas.
Ja, und es ist ja auch irgendwo noch ein Henne-Ei-Prinzip. Also ich kann natürlich darauf warten, dass der ÖPNV sensationell gut ausgebaut ist oder ich nutze einfach schon das, was vorhanden ist und dann wird der langsam ausgebaut.
Ja, jetzt haben wir aber ordentlich gemeckert. das war ein Mecker-Podcast, oder?
Ein Meckercast.
Ein Meckercast. Ja, es gibt so viele einfache Lösungen. Also es ist ja nicht nur so, dass wir gemeckert haben, wir haben ja die einfachen Lösungen aufgezeigt. Also Verlängerung von einem Pauschalticket, was ganz einfach zu buchen ist, Tempo 130, ich weiß, das schmeckt nicht jedem, aber auf jeden Fall CO2-technisch ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Energiesparen tut das auch noch. Es gibt ja Lösungen und dass nicht alles bequemer wird, dass man vielleicht ab und an mal umsteigen muss. Das ist eben auch so. Ja, das war ja eigentlich der Reisepodcast und wir sind so ein bisschen gefrustet darüber, dass es bei uns nicht vorwärts geht, aber freuen uns auch immer darüber, wenn wir woanders was sehen, was viel, viel besser funktioniert. Und deswegen haben wir, würde ich sagen, haben wir ja eine Botschaft, ne?
Ja, also wenn du das nächste Mal auf Reisen bist, ob es jetzt der Nachbarort ist oder das Ausland oder wo auch immer du mit dem Rad oder mit der Bahn oder mit welchem Verkehrsmittel auch immer hinreist, dann versuch doch mal mit offenen Augen die Stadt oder die Infrastruktur zu betrachten und vielleicht hast du ja irgendwas, wo du sagst, oh, das hat mir jetzt richtig gut gefallen und das muss an die Öffentlichkeit, das muss weitergetragen werden, dann berichte doch einfach mal, schreib uns eine Mail an podcast@radontour.de und vielleicht können wir es irgendwie aufgreifen.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Am Samstag ist hier wieder ordentlich was los in Cuxhaven, habe ich gehört.
Ja, das Bahnhofsfest. Also mal wieder ein Bahnhofsfest. Der Bürgerbahnhof feiert, dass jetzt das Bahnhofsumfeld auch fertig ist.
Ja, ich habe es schon gesehen. Ich bin ja da direkt ganz in der Nähe und fahre da immer auf dem Weg zur Arbeit vorbei. Und da hat sich echt ordentlich was gemacht.
Ja, also neben den vielen, vielen Autoparkplätzen und den großen Omnibus-Spuren, die wir da haben, haben wir aber auch tolle Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder bekommen. Wir haben viele Fahrradparkplätze bekommen. Und ich finde, dass auch, naja, ein bisschen mehr Grün kann man sich immer wünschen, aber dass auch ordentlich an Pflanzen gedacht worden ist. Wir haben schöne Überdachungen, also rundherum gelungen, wenn auch relativ groß, aber vielleicht sind wir dafür auch ganz gut aufgestellt für die kommenden Verkehre, die wir da produzieren wollen.
Genau, und am Samstag wird eben genau das gefeiert, dass dieser Bahnhof jetzt im Grunde genommen fertig oder so gut wie fertig ist. Und wir sind auch vor Ort mit einem ganz großen Angebot.
Ja, wir bieten euch jetzt mal Lastenräder zum Testen an. Also wir haben die Aktion Tausch dein Auto gegen Lastenrad, aber wir haben auch die Möglichkeit, dass ihr einfach mal spontan vorbeikommt und eine Runde mit dem Lastenrad drehen könnt. Könnt es mal ausprobieren, könnt mal ein paar Hütchen rumfahren, wie sich so ein Lastenrad fährt. Und wir stehen da und sind für Probefahrt für euch bereit. Marlene, du guckst gerade aufs Handy, hast du keinen Bock mehr auf Podcast, oder?
Nee, ich musste nochmal eben ganz kurz gucken, wie wir unsere Wette so zum Bürgermeister gerade am Start haben. Und ich muss sagen, lieber Bürgermeister, ich glaube, es wird sportlich, uns noch zu schlagen.
Ich glaube, das ist nicht mehr möglich. Es sei denn, er hat alle seine Kilometer aufgespart und trägt hier am letzten Tag rein oder sowas.
Es könnte möglich sein. Also er liegt jetzt aktuell 11.000 Kilometer hinter uns.
Nee, das hat er nicht gefahren. 11.000 Kilometer. Hat auch Uwe nicht gemacht. Das,
hat er nicht, ne?
Nee, das glaube ich nicht. Okay. Ja, also ich glaube, wir nehmen nicht zu viel vorweg, wenn wir uns als Favoriten darstellen, oder?
Ich würde auch sagen, Uwe, du kannst dir im Oktober schon mal einen Termin freihalten, wo du deine Bäume pflanzt.
Sehr schön. Also wir reden vom Stadtradeln und wir reden von der Wette, die wir mit dem Oberbürgermeister Uwe Sand hier haben. Wer mehr Kilometer fährt, die Firma Rad und Tour und Freunde oder die Stadtverwaltung in Cuxhaven. Mehr Menschen sind bei der Stadtverwaltung als bei uns. Ja. Also nicht beim Radeln angemeldet, aber insgesamt. Potenzial hätten die gehabt.
Hätte, hätte.
Hätte, hätte, Fahrradkette. So ist das eben. Man mal verliert man, mal gewinnt man.
66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp.
Ja, jetzt hast du ganz viel eben im Hauptteil von unserem Podcast gemeckert, wie schlecht Sylt ist und wie autofreundlich Sylt ist. Und,
Auto-unfreundlich.
Autofreundlich.
Autofreundlich, ja, schon. Scheiße, jetzt bin ich schon völlig verwirrt hier.
Ja. Aber du bist ja, du hast ja schon gesagt, 66 Kilometer auf Sylt würde man zusammenkriegen. Du hast Sylt mit integriert in deine 66 Kilometer Tour, aber sie ist nicht komplett auf Sylt, richtig?
Nein, es ist nur noch das Ziel. Es sind nur noch 100 Meter Sylt. Da kann ja nicht viel passieren, glaube ich.
Dann kann nicht viel passieren. Erzähl doch mal, wo führt deine Tour lang?
Ja, der Start der Tour ist mitten im Nirgendwo auf dem dänischen Festland zwischen Nordsee- und Ostseeküste. Und von da geht es dann los und hier ist ja quasi alles gleich. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber Dänemark hat in diesem Bereich, also im südlichen Bereich von Dänemark, immer noch so ein paar Wellen, so Hügel. Also man kann hier wirklich gut fahren. So leicht hügeliges Gelände, ohne lange oder hohe Steigung. Aber wunderschöne Landschaft mit vielen Knicks, so ein bisschen wie in Schleswig-Holstein mit Feldern und sowas. Und vor allen Dingen das Faszinierende ist, ich dachte, wenn ich Dänemark durchqueren muss, das dass diese Straßen deutlich mehr befahren sind. Wir sind hier wirklich durch Dänemark gefahren und haben stundenlang überhaupt gar keine Autos und keinen Verkehr gesehen. Und wenn ihr diese Tour verfolgt, ich habe die auf Komoot geplant und wurde immer wieder auf Hauptstraßen zurückgeplant bei Komoot. Ich musste wirklich die Strecke zwangsläufig, also richtig so zu einer Fahrt durchs Gelände zwingen. Und hier haben wir auch einen Abschnitt, der fast einspurig nur zu befahren ist. Bei Komoot ging das eigentlich überhaupt nicht, da war das nur als Wanderweg eingezeichnet, führt aber wunderschön durchs Moor, also ein kleiner Damm, auf dem man wunderbar Radfahren kann, und endet dann letztendlich als erste Zwischenstation in Ribe. Ribe ist eine Stadt in Süddänemark und da steht eine der ältesten Kirchen Dänemarks, und hier hat auch die Christianisierung quasi begonnen von Schleswig-Holstein, Dänemark, also der nördlichen Länder, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also eine sehr interessante Kirche, die, ja, jetzt mache ich das aus dem Kopf raus, so ein bisschen Ansgar gewidmet ist. Das wusste ich eigentlich auch vorher, aber das steht da auch als große Bronzestatue. Auf jeden Fall ist Ribe eine total schöne, kleine, schnuggelige Stadt mit sehr, sehr alter Stadtgeschichte und auf jeden Fall auch einen längeren Stopp wert. Kirche angucken, Marktplatz angucken, Bierchen trinken auf dem Marktplatz, der ist, liegt schön in der Sonne. Also wirklich toll. Habe ich auch ein Foto in die Shownotes gestellt, könnt ihr euch vielleicht mal angucken. Also wirklich klasse. Und von Ribe aus geht es dann weiter Richtung Süden und noch ein bisschen Richtung Westen, sodass wir an die Küste kommen. Auch da habe ich die Tour ein bisschen entgegen der Empfehlung von Komoot oder den Tourenempfehlungen gemacht. Was am Ende natürlich auch dazu führt, dass ich mein Fahrrad einmal über den Zaun heben musste.
Na, damit kann man ja vielleicht sogar noch leben.
Ja, muss man vielleicht einfach hier nur wissen. Man kann da einen Kilometer Umweg fahren, dann muss man, glaube ich, nicht über den Zaun heben. Aber wir wollten so lange wie möglich am Deich bleiben. Und das haben wir dann auch gemacht. Und da mussten wir am Ende über so ein Gatter rüberheben. War jetzt nicht schlimm, aber wenn man alleine unterwegs ist und das Fahrrad vielleicht ein bisschen schwer ist, dann sollte man sich das überlegen, ob man das wirklich will. Also auf dieser Tour, die ich jetzt hier euch einstelle, die 66 Kilometer durch Süddänemark, solltet ihr kräftige Arme haben, um auch einmal wenigstens das Fahrrad hochheben zu können.
Jetzt ist Sylt eine Insel, wie seid ihr denn darüber gekommen?
Ja, da wo jetzt das Gitter ist, da fängt quasi der Damm an, der nach Römmen führt. Also nach Römmen geht so ein circa 10 Kilometer langen Straßendamm rüber. Der ist natürlich, ja, was heißt natürlich, der ist monoton vom Fahren her, aber eben auch irgendwie eine Herausforderung und macht natürlich auch Spaß. Links und rechts das Wattenmeer mit vielen Vögeln und mit viel Natur. Immer mal wieder auch so Buchten, wo man anhalten kann, also Parkbuchten, wo man anhalten kann und die Natur ein bisschen genauer beobachten kann. Aber da sollte man sich darauf gefasst machen, dass diese 9 Kilometer eben auch lang werden können. Wir hatten leichten Rückenwind oder schräg von hinten, dann ist es eigentlich easy going. Das war auch relativ entspannt. Meistens hat man auf diesem Damm, wenn man nach Römm rüberfährt, aber Wind von vorne. Und dann kann das schon sehr lang werden. Also auf das Stück sollte man sich einstellen.
Ja, ich fühle mit den Menschen, die da Gegenwind haben. Ich bin zwar die Strecke nicht gefahren, aber ich weiß, wie windig das da oben sein kann.
Kein Baum, kein Strauch, nichts, was den Wind irgendwie bremsen könnte. Du bist dem Wind da wirklich ausgeliefert. Aber wie gesagt, wenn er von hinten kommt, dann hast du auch ordentlich Schub. Mhm. Und dann kommst du auf der Insel an, dann geht's direkt nach links. Da sind wir den Radweg entlang der Hauptstraße gefahren. Ich habe da auf Römmen auch noch wirklich keinen viel besseren Weg gefunden. Der Radweg ist aber auch ganz nett zu fahren. Und ungefähr nach anderthalb Kilometern auf der Insel kommt rechts auf der rechten Seite ein Café. Wunderschönes Café, absoluter Anhaltetipp von mir. Das ist auch mit so einem Verkaufsgeschäft gekoppelt. Ganz urig, ganz gemütlich und wirklich super, super leckeren Kuchen. Ein bisschen ungewöhnliches Konzept, also ich erzähle das mal ein bisschen deswegen, weil ganz viele sich da beim Bestellen schwer getan haben. Man geht einfach rein in dieses Café und bestellt sich Kuchen und Getränke Und dann kriegt man einen Holzklotz mit der Nummer und geht dann wieder raus, sucht sich dann irgendeinen Tisch und stellt diesen Holzklotz mit der Nummer auf den Tisch und dann kommt die Bedienung und sucht dann die Nummer und bringt dir das. Also manchmal liegen da so Holzklötze rum und dann nehmen andere die mit oder man weiß immer nicht, wie das funktionieren soll. Deswegen erzähle ich das ganz kurz. Das Café ist wirklich super, super sweet, aber man muss diese Regeln, die sollte man kennen vorher, sonst ist man da sehr verwirrt. Ich habe da Leute ein bisschen kopflos rumrennen sehen. Ja, von da geht's dann weiter nach Hornby. Das ist dann der Hafen und da geht's auf die Fähre rüber nach Sylt. Und das ist auch wieder so ein Kuriosum. Wir kommen dann da an, waren ungefähr 10 Minuten, bevor die Fähre abfährt, da, also relativ pünktlich eingelaufen. Und fahre ich durch die Autospur und da sagt die Verkäuferin an der Kasse, da müssen Sie rein ins Fährgebäude, da ist ein Automat. Und dann gehe ich an den Automaten, aber da gibt es dann keine Fahrradkarten.
Ja, es wird ja günstig.
Ja, das wird günstig. Wir wären vielleicht gar nicht mitgekommen, ich weiß es gar nicht. Da mussten wir wieder raus. Dann sagt sie, ja, nee, das gibt natürlich nur Hin- und Rückfahrt mit dem Fahrrad. Ich sage, warum gibt es nur Hin- und Rückfahrt? Also ich meine, ich will ja nur rüber. Es gibt ja andere Möglichkeiten, die Insel wieder zu verlassen. Also ich verstehe überhaupt gar nicht, warum das dann immer nur eine Hin- und Rückfahrt gibt. Also an dem Autoschalter, da wo ich erst war, da kann man auch eine nur Hinfahrt für Radfahrende buchen. Also falls du diese Tour nachfahren willst und bis nach List willst, lass dich nicht wegschicken am Autoschalter. Nur da kriegst du die Fahrkarte für die Fähre für eine One-Way-Tour.
Sehr gut zu wissen.
Genau. Ja, dann rauf auf die Fähre und dann fährst du nach Sylt rüber und dann kommst du List im Listerhafen an und unser Hotel war dann noch ein paar hundert Meter entfernt, da sind wir dann hingefahren.
Ja, sehr spannend. Also ich werde mir auf jeden Fall noch mal einen Tag aussuchen mit Rückenwind und die Tour nachfahren.
Ja, das wird nicht so häufig sein, aber gut, wünsche ich dir viel Glück dabei.
Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
Ja, du hast es ja vorhin schon angekündigt, das Urban, das hatten wir schon als Bike der Episode. Jetzt hast du aber das Riesenmüller Urban auch auf deiner Radtour getestet und noch mal ein paar tiefergehende Eindrücke von dem Fahrrad gewinnen können.
Das Urban ist ja, wie der Name schon sagt, ein Rad für die Stadt eigentlich. Also gerade das Urban, was ich als Testrad habe, das ist ein Single Speed, also ein Fahrrad ohne Schaltung. Ich habe immer nur einen Gang, der mir zur Verfügung steht. Ich kann also überhaupt nicht schalten. Ich kann nicht leichter treten oder schwerer treten. Ich muss immer mit der gleichen Übersetzung fahren. Und für mich war es jetzt spannend zu gucken, ob ich mit diesem Rad auch eine Radreise machen kann. Also eine Radreise durch Schleswig-Holstein und Dänemark. Und in Schleswig-Holstein ist es ja relativ hügelig. Also alle anderen Mitfahrenden waren sehr überrascht von den Hügeln. Ich hatte denen eigentlich vorher gesagt, dass das hügelig wird. Aber sie wollten es mir nicht so richtig glauben. Wir haben also 700 Höhenmeter fast jeden Tag gemacht. Das traut man ja Schleswig-Holstein nicht unbedingt zu.
Nee.
Und deswegen war das für mich wirklich spannend. Ist das Urban und das vor allem das Urban Single Speed dafür geeignet, Radreisen zu machen?
Und ist es?
Ja und nein. Also das ist so ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe das Fahrrad ja, oder es gibt es ja nur mit einem Gepäcktaschenadapter. Das heißt, ich kann hinten zwar Radtaschen dran machen, aber auch nicht besonders schwer beladen. Ich glaube, 8 Kilo pro Seite sind es. Die habe ich auch ausgenutzt, glaube ich. Das hat mir aber für eine einwöchige Radreise gereicht. Also es war schönes Wetter, ich hatte keine lange Hose mit, aber dicke Jacken und sowas hatte ich schon mit. Das hat mir also ausgereicht mit einer Tasche vorne, also eine Lenkertasche dazu, war in der Kombination ganz gut machbar. Und dann war es so, dass alle meine Mitradelnden ja mit Elektrorädern gefahren sind, also E-Bike mit guter Unterstützung. Und ich aber der sportlichste Fahrer von den Vieren war oder der am meisten trainiert hatte. Und deswegen sage ich jetzt mal so, wenn man mit dem Urban eine Radreise macht mit einer Gruppe, die sonst Elektroräder fährt, also wo alle anderen Elektroräder fahren, dann muss man schon sportlich fahren und sich anstrengen, um da mithalten zu können. Dann geht's schon.
Also wenn du eher mit Menschen fährst, die normale Räder fahren, hast du einen Vorteil.
Genau, wenn du eine Radreise machst mit Leuten, die ohne Motor fahren und du fährst das Urban, dann kannst du immer mal den Motor ein, also das Fahrrad fährt ohne Motor wirklich als wenn du Fahrrad fährst. Ich bin ganz viel ohne Motor gefahren, also sehr, sehr häufig ohne Motor gefahren und dann fährt das wirklich wie ein normales Fahrrad. Also wenn die anderen da mit 25 fahren, dann kann ich mit 25 oder mit 24 ganz locker mitpedalieren. Wenn es dann berghoch geht und Single Speed und Gepäck dran, dann habe ich aber schon den Motor angemacht, weil um diese Trittfrequenz zu halten, um die Geschwindigkeit zu halten, da brauchst du den Motor als Unterstützung, damit du da gut hochfahren kannst. Aber das funktioniert ganz gut und wenn die Leute die anderen Radfahrenden ohne Motor fahren, dann bist du mit dem Urban, glaube ich, auch ganz gut dabei. Und hast immer noch ein sehr, sehr leichtes Rad und du hast den Vorteil, dass du für eine Radreise den Akku rausnehmen kannst beim Urban. Das war ja bei Riese Müller teilweise kritisiert. Warum macht ihr den rausnehmbaren Akku? Macht doch den integrierten, den man nicht rausnehmen kann. Ist natürlich, wenn du eine Radreise machst und in Hotels bist, viel angenehmer, wenn du den Akku rausnehmen kannst und irgendwo laden kannst, wo das Hotel das möchte oder wo du das möchtest.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass es für viele eine Erleichterung ist, wenn die sagen, okay, ich möchte eigentlich ganz normal Fahrrad fahren, aber da ist jetzt so ein Berg, also ich kann nur an mich denken, ich finde jetzt so Berge ja so semi-schön. Also da stelle ich mir das schon gut vor, wenn man das so sportlich in Kombination eben mit diesem kleinen Ausgleich hat.
Ja, also der neue Fazur-Motor, Fazur 60 und das Urban von Riese Müller, finde ich, ist eine gute Kombination, um solche Radreisen zu machen. Wenn man dann ein bisschen sportlicher fahren will, dann funktioniert das ganz gut. Ich bin es tatsächlich ja mit Single Speed gefahren. Wenn man das als Silent mit der Nabenschaltung fährt, ich glaube, dann hat man noch viel mehr Möglichkeiten. Ich bin es auch ungefedert gefahren, also keine gefederte Sattelstütze, keine gefederte Gabel. Fand es gut, so zu fahren. Wir hatten so ungefähr 10% Schotterwegeanteil, war gut machbar damit. Ich bin komfortabel gefahren und habe die Tour, so wie sie war, genossen. Und von daher kann man sich ungefähr vorstellen, was man mit Komfortkit und Federgabel auch noch erreichen könnte, um eventuell die Bandbreite des Rades mit Schaltung, Federgabel und Komfortkit zu erweitern.
Ja, cool. Also wenn du jetzt sagst, du willst es doch nochmal Probe fahren, wir haben es da, das Urban 5 und auch das Urban 7 mittlerweile. Mach einen Beratungstermin, komm vorbei, lass dich beraten, mach eine Probefahrt und überzeug dich selber.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Ja, nächstes Mal wissen wir auch noch nicht so ganz, oder?
Na, wir haben so viele Themen, wir haben so viele Interviewpartner und das ist der letzte Podcast vor der Landtagswahl. Also seid gespannt, was wir euch nächstes Mal präsentieren.